Ja, liebe Gemeinde, wir sind ja in der Fastenzeit, eine Zeit, in der überwiegend die Stimmung etwas gedämpft ist, andächtig. Und da sollte man meinen, da sticht doch dieser Sonntag mit diesem Namen so ein bisschen heraus. Er ist ja fast konträr. Wir hörten es schon, heute ist Letare, freut euch. Freut euch in der Passionszeit. Sind wir das? Sollen wir uns freuen? Oder wer ist denn hier gemeint? Und wofür soll derjenige sich dann freuen? Der Name bezieht sich ja auf ein Wort, wir hörten es eben schon, von dem Propheten Jesaja. Und das Wort ist gerichtet an die Israeliten, an die Judäer, die in der babylonischen Gefangenschaft sind. Die geht es primär an. Und ich wiederhole dieses Wort nochmal kurz. Freut euch über Jerusalem und jubelt über sie. Und dann der Schluss. Ihr alle, die ihr Trauer um sie getragen habt. Warum Freude? Warum spricht er hier von Freude? Das ist der freudige Ausblick auf etwas, was noch geschehen soll. Das Volk soll aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt werden. Das ist doch nicht da. Das steht erst im Raum. Das wird noch erst kommen. Aber der Prophet, dem steht das schon richtig vor Augen. Und er malt das den Judäern auch vor Augen. Freut euch, es wird etwas anders kommen. Aber warum dann noch Trauer? Das ist der Jammer um die Situation, die in diesem Augenblick noch da ist. Die sind noch in Gefangenschaft. Für die gilt doch das, was im Psalm 137 gesungen wird und beklagt wird. An Babylons Strömen saßen wir und weinten, wenn wir Jerusalems gedachten. Wir weinten, wenn wir zurückdachten an das Land, wo wir herkommen. Wir kennen das als Glockenschlager. At the rivers of Babylon haben wir früher nachgeschruft und war schön. Aber hier geht es um Leid, hier geht es um Trauer. Das ist die Realität. Warum erzähle ich das alles? Diese Grundgedanken von Freude und Trauer, die finden wir auch wieder in dem heute vorgeschlagenen Predigttext. Jesaja 54, 7 bis 10. Und in dem Text spricht der Prophet zunächst mal im Auftrag Gottes traurige, man kann sagen harte Worte gegen Juda im Gedanken an die Treulosigkeit dieses Volkes. Und dann aber ändert sich der Tonfall und er wird zu einer freudigen, frohmachenden, man kann schon fast sagen liebevollen Botschaft. Aber bevor wir uns das im Einzelnen angucken, lass mich bitte nochmal zwei Fragen behandeln. Wer predigt da? Wer redet da? Und zum Zweiten, in welche Situation redet er? Die Situation ist eigentlich klar. Wir haben es vorhin schon gehört. Die Judäer leben in der babylonischen Gefangenschaft. Aber die Zeit soll bald zu Ende gehen. Das wird schon gesagt. Und als der Prophet dies sagt, ist es ungefähr das Jahr 540 vor Christus. 540 vor Christus, diese Jahreszahl muss man vor Augen haben, wenn man zur zweiten Frage geht, wer redet denn da überhaupt? Wir wissen aus Jesaja Kapitel 1, dass der Dienst des Propheten um das Jahr 740 begonnen hat. Also 200 Jahre vor der Zeit, in der unser Text gesagt wurde. Und die Zeit damals war vollkommen anders. Da waren noch beide israelitischen Staaten existent. Das Nordreich Israel und auch das Südreich Juda. Und was der Prophet zu denen zu sagen hatte, steht im Kapitel 1 zu 39. Aber ab Kapitel 40 ist eine vollkommen andere Situation. Was ist geschehen? Das Nordreich Israel ist schon lange vernichtet worden durch die Assyrer. Die 10 Stämme sind verschwunden, die verlorenen Stämme nennt man sie auch. Ungefähr 100 Jahre später wurde das Südreich Juda überrannt von den Chaldäern, von den Babyloniern. Die Babyloner wiederum wurden von den Persern besiegt. Und der persische König Kyros, der wird das Volk freisetzen und sie dürfen wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, konnte der alte Prophet, sage ich mal, damals schon, 200 Jahre vorher, dieses alles vorhersehen? Konnte er das, wenn auch im Gottesauftrag, alles wissen? Konnte er das vorhersehen, dass er aus der Gefangenschaft erlöst wird durch Kyros? Und konnte er das in ein Umfeld hineinsagen, was mit den Worten absolut nichts anfangen konnte? Oder aber ist da eine zweite Person, ein zweiter Jesaja, der 200 oder 150 Jahre später von Gott inspiriert worden ist und hat dann diese Worte gesagt, die er dann in ein Volk hineinsagen konnte, die das wirklich verstehen konnten, die ja in der Situation gelebt haben? Also ich für meinen Teil bin persönlich davon überzeugt, dass Gott eine zweite Person, den sogenannten Deutero Jesaja, berufen hat, diese Worte zu sagen und dann in die konkrete Situation reinzusagen. Prophetie enthält immer auch Einschübe, die der Prophet nicht verstanden hat. Eschatologische Einschübe, also endzeitgerichtete Einschübe. Und es gibt zum Glück und zur Freude durch die ganze Prophetie ungefähr 220 konkrete Hinweise, die auf eine Person zulaufen, auf unseren Erlöser Jesus Christus. Man kann das nachforschen. Ich habe vor Jahren mal eine Grafik hier gezeigt, wo ganz exakt draufsteht, immer mehr verengt sich die Auswählung Gottes hin auf eine einzige Person, nur auf eine Person, Jesus Christus. Aber die Hauptausrichtung der Prophetien betrifft immer die jeweilige Situation. Das kann man nachprüfen. So, nun zum Text. Der beginnt mit einem Rückblick auf Gottes zornige Reaktion gegenüber der Untreue von Juda. Und Gott sagt, ich habe dich verlassen, im Vers 7. Vers 8, im überwallenden Zorn habe ich mein Angesicht vor dir verhüllt. Ich habe dich verlassen. Ich habe Zorn gehabt, überwallenden Zorn. Darum habe ich das getan. Aber Gott ergänzt doch in beiden Aussagen nur einen Augenblick lang. Ja, hallo? Für Gott ist das alles nur ein kleiner Augenblick. 1000 Jahre wie ein Tag. Aber für Juda, da ist das eine lange, lange schmerzliche Zeit. Beginnend mit der Zerstörung von Jerusalem, beginnend mit der Zerstörung des Tempels und der schmachvollen Erniedrigung des letzten jüdischen Königs Zedekia. Der wird mit seiner gesamten Familie und den Obersten des Volkes gefangen gesetzt. Dann wird vor seinen Augen seine Söhne hingemetzelt. Und damit er es immer in der Birne behält, sticht man ihm die Augen aus und er wird blind nach Babylon entführt, zusammen mit seinen Volksgenossen. Und da sitzen sie nun und jammern. Aber man kann ja fragen, ist das einfach so grundlos gekommen? Hat Gott das alles so grundlos verhängt? Nein, das hat doch einen Grund gehabt. Und der Grund lag in der Treulosigkeit und Gottesmissachtung von Juda. Was soll Gott da machen? Soll er so, was kümmert mich, das macht doch, was ihr wollt. So ist Gott nicht. Gott reagiert und er verbirgt sein Antlitz und überlässt dieses Volk dem göttlichen Zorn. Und die Chaldäer, die vollziehen diesen Zorn an dem Volk. Aber jetzt in diesem Text wendet sich das Blatt und aus diesen traurigen Worten kommt jetzt ein freudiger Ausblick auf zukünftiges Heil. Und dann lese ich die Verse nochmal neu. Nur einen kurzen Augenblick lang habe ich dich verlassen, aber mit herzlichem Erbarmen will ich dich wieder heimholen. In überwallendem Zorn habe ich mein Angesicht einen Augenblick lang vor dir verhüllt, aber mit unendlicher Geduld will ich mich deiner nun wieder erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und dann mündet dies alles noch in einen göttlichen Schwur, in eine ewig gültige Aussage an sein Volk, die am Ende dieses Textes steht. Ebenso habe ich jetzt geschworen, dass ich nicht länger Zorn gegen dich hegen und dich nicht wieder bedrohen will. Denn mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, so soll doch meine Gnade nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist eine von den vielen Verheißungen, starken Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir kennen andere Verheißungen, auch gerade aus dem Prophet Jesaja. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Worte, die wir oft christlichen Schwestern und Brüdern zusagen, wenn sie in Bedrängnis sind. Du bist von Gott gewollt, du bist erlöst, fürchte dich nicht. Aber dieses Wort gilt zuerst Israel, muss man sich vor Augen halten. Und dann weiter. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe, darum gebe ich Länder als Lösegeld für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. So spricht Gott zu seinem Volk Israel. Dann im Prophet Sacharja: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an, sagt Gott. Wer das tut, berührt eine empfindliche Stelle bei Gott. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Das haben die alten Ägypter gemerkt, das haben die Chaldäer hier gemerkt, das hat auch unser Volk gemerkt. Gottes Volk wird nicht ohne ein Echo Gottes angetastet. So, jetzt können wir fragen, hat Gott diese starken Verheißungen an Israel gesagt, als Israel fromm war, gottesfürchtig, sodass wir sagen müssen, ist doch selbstverständlich, so einem Volk, da muss er gute Dinge zu sagen. Nein, er hat diese Worte und Zusagen gerade gesagt, wenn sich Israel in Gottlosigkeit befunden hat, verstrickt in Götzendienst und sonstigen anderen Schlechtigkeiten. Da hat Gott zu seinem Volk geredet. Trotz aller dieser Dinge hält Gott an seinem Bund an Israel fest. Israel ist und bleibt Gottes erwähltes Volk. Und jetzt zum Schluss die Frage: Inwiefern ist die Treue Gottes zu Israel für uns als Christen wichtig oder interessant? Könnten wir sagen, was geht mich denn Israel an? Ich habe dir schon mehrfach gesagt, wehe uns allen, wenn Gott seine Verheißungen an Israel gebrochen hätte oder brechen würde. Welche Gewissheit hätten wir dann selbst, du und ich, zu den Verheißungen, die Jesus Christus uns gemacht hat, dass uns keiner aus seiner Hand reißen kann, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Welche Gewissheit hätten wir dann, wenn Gott seinen Bund mit Israel brechen würde? Aber so hält Gott seine Treue mit Israel fest. Auf ewig. Und so hält Gott auch seine Treue zu uns, die wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkannt haben. So hält er zu uns die Treue, trotz unserer Fehler und trotz unserer Schwächen. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank, dass das so ist. Denn das ist Evangelium. Das ist wirklich gute Botschaft. Das ist ein Fundament unseres Glaubens. Gott ist treu. Ist das so? Amen. So, und weil das die letzte Predigt ist, die ich hier jemals halten werde, habe ich mir ein Lied gewünscht, das eigentlich das alles aussagt, was ich glaube und was ich sagen möchte. Du